Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man irgendwie abends nach Hause kommt und man war unterwegs, also man ist jetzt nicht komplett steil gegangen, man war ganz gemütlich unterwegs mit Freunden und und dann sitzt man irgendwie zu Hause und ist auf dem Weg ins Bett, vielleicht liegt man sogar schon im Bett und dann hat man noch so ein Wohlfühlessen, so ein Top 5 Essen hat man noch irgendwie im Kühlschrank, so ein paar Reste und dann denkt man sich, eigentlich sollte ich liegen bleiben und schon 10 Sekunden später steht man dann vor dem Kühlschrank und pfeift sich das rein mit dem Gedanken, eigentlich könnte ich da morgen noch was von essen. Kennst du das und welches Essen ist das bei dir und warum habe ich es wieder getan gestern? Ich verstehe es einfach nicht.
Bei mir ist es Nudeln-Bolo, was ist denn bei dir?
Ich hatte gestern so ein Essen, das ist ein ganz, ganz spezielles Essen gewesen, was meine Oma, die 95 geworden ist, was die immer gemacht hat für mich, wenn ich da war, also regelmäßig zumindest. Und zwar ist ja hier sehr, sehr beliebt in Nordrhein-Westfalen Mettenten. Wirst du kennen? Und ja, die werden dann erstmal in der Pfanne zusammen mit Zwiebeln angebraten und dann macht man da aber so eine braune Bratensoße noch zu und das dann gemischt, Achtung, mit Spiralnudeln und Kartoffeln.
Das hast du dir noch gegeben?
Ja, das habe ich mir gegeben um 23.30 Uhr. Ja.
Stark.
Ja, und wenn diese Soße dann auch so richtig eingezogen ist, nochmal so einen Tag später, der Rest, es ist so, ja, ist schon herrlich.
Möchtest du darauf hinaus, dass auch dieses Handballwochenende ein ähnlicher Leckerbissen war, oder? Jetzt habe ich Hunger.
Ja, das ist natürlich ein Auftakt nach Mars hier. Ja, also es hätte nicht besser laufen können, dieses Intro. Schön, dass ihr mit dabei seid hier bei Kreisab bei der nächsten Folge. Ich freue mich drüber und wir sind heute mal ein bisschen anders eingestiegen. Ihr habt es gehört, bei mir zu Gast ist Finn Ole Martins von Dein, der bei einem der beiden Topspiele vor Ort mit dabei war. Wir sprechen über Füchse gegen Kiel, wir sprechen über Flensburg gegen Magdeburg. Dann schauen wir nochmal so ein bisschen, was sonst noch so los war. Lemgo beispielsweise hat mit einer Parade von Konstantin Möstl die Partie in Erlangen in der letzten Sekunde gewonnen und die stehen extrem gut da in der Tabelle. Der Bergische HC hat zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen, obwohl sich zwei Schlüsselspieler ja nicht verletzt haben. Der eine hat eine rote Karte gesehen, der andere hat sich früh verletzt und trotzdem schlagen sie den Namensvetter aus Mannheim. Das ist sehr, sehr bemerkenswert und wir schauen ein wenig auch in die zweite Liga. Wir beginnen aber in der Hauptstadt in Berlin und es war natürlich durchaus auch ein Thema schon vorab, wobei man zu keinem Zeitpunkt gehört hat, dass irgendjemand gejammert hat. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, denn die Füchse Berlin haben am Donnerstag in Lissabon bei Sporting gespielt und das war ja alles andere als ein Selbstläufer. Ein sehr, sehr starker Gegner. Die Füchse haben auch das nächste Spiel in der Königsklasse gewonnen. Dann fliegst du am Tag danach nach Hause. Und da musst du einen Tag später zu Hause gegen den THW Kiel spielen. Also zumindest war es ein Heimspiel. Das ist ja dann noch das Gute, dass du dann nicht noch weiterreisen musst nach Kiel. Aber das war schon eine harte Nummer. Und das hat man dann auch teilweise gemerkt. Matthias Gitzel hat das dann hinterher auch gesagt. Der Tank war leer und das war auch sehr, sehr nachvollziehbar. Trotzdem, was das für ein intensives Spiel war, die Emotionen, die in dieser Partie waren, das hat mich mal wieder komplett abgeholt.
Geht mir genauso. Also ich weiß genau, welche Phase du auch meinst, so Richtung 50. Minute. Da gab es dann ja so 10 Minuten fast, als die Füchse Berlin kein Tor geworfen haben. Aber sie haben natürlich einen fantastischen Dejan Milosavljev hinten im Tor. Und Kraft ist das eine. Wir kennen einen Matthias Gitzel und so weiter. Der will sowieso mehr spielen als trainieren, ist auch völlig klar. Auch wenn er natürlich völlig recht hat, wenn er hinten raus sagt, so die nächsten 2 Tage kann ich nicht kommen. Jetzt ist Regeneration da. Weil, wie du sagst, es waren einfach Sporting Lissabon auswärts und der THW Kiel. Zwei der größten Mannschaften, stärksten Mannschaften, die du so mit auch haben kannst, insbesondere in Lissabon. Sehr, sehr beeindruckend. Das war natürlich klar, dass es unfassbares Tempo geben wird und wahnsinnig viele Tore, fast Richtung 40. Und genauso ist es gekommen. Das fand ich beeindruckend. Und dann gegen Kiel, obwohl du diese 10 Minuten Torflaute, sage ich jetzt mal, hast, gegen Kiel, das trotzdem noch zu gewinnen, Chapeau.
Ich finde es deswegen auch beeindruckend, weil sie ja selber, genauso wie der THW Kiel, Spieler nicht dabei hatten. Zum Beispiel Nils Lichtlein, der wieder ausfällt. Fabian Wiede haben wir mitbekommen, der fällt ganz, ganz lange aus und ich hoffe, er kann irgendwann wieder an seine alte Form anknüpfen. Er hat ja selber gesagt, dass das ein großer Schock für ihn war und er dachte, er hätte seine größten Verletzungen hinter sich. Aber da fallen zwei wichtige Spieler aus. Der eine, der Spielgestalter dieser Mannschaft und trotzdem so eine Energieleistung. Das ist das, was mich sehr beeindruckt hat.
Ja, das liegt natürlich daran, dass du dann mit Lasse Andersson einen Spieler hast, der nicht nur durch seine Wurfpower kommt, sondern sich natürlich auch mit Gitzel blind versteht. Aber, und das darf einfach nicht unter den Tisch fallen, du sprichst das Fehlen von Lichtlein an, Tobias Gröndahl, der mehr und mehr in diese Verantwortung auch deswegen jetzt natürlich geschoben werden muss und das aber auch Woche zu Woche noch stärker macht. Das hat sich in der Champions League, wenn ich an das Spiel jetzt muss ich kurz überlegen, was bei West Brem. Vielleicht habe ich es gerade falsch im Kopf, aber es gab ja so viele beeindruckende Auswärtssiege von den Füchsen schon in der Champions League. Aber auch da hat er mir schon gut gefallen. Also es wird von Woche zu Woche besser mit den Abläufen.
Ja, das merkt man auch. Natürlich ist das für so einen Spieler wichtig, Zeit zu bekommen und reinzufinden. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist es vielleicht auch ganz gut, dass er jetzt muss und gar keine Zeit mehr hat.
So, ganz genau. Da braucht man nicht mehr hinzuzufügen. Plus, du gewinnst natürlich trotzdem dieses Spiel nur, wenn du eine überragende Torwartleistung hast. Die hattest du mit Dejan Milosavljev, der hat dieses Spiel mit entschieden. Und wenn der so liefert, dann was willst du als THW machen? Und du hast es ja auch gesagt, auch beim THW fehlen wichtige Spieler, insbesondere rückraum rechts merkst du es, Emil Madsen. Da hast du dann einen Harald Reinkind allein auf weiter Flur, der hinten raus dann ja schon von Dufniak sozusagen ein bisschen zumindest mal Pause bekommen hat, dann spielt Dufniak auf Rückraum rechts. Also Emil Madsen fehlt schon sehr.
Kiel hat sehr, sehr, sehr viel im 7 gegen 6 gespielt. Ja, und ich bin da ja sowieso kein Freund von. Die Regel soll ja jetzt auch angepasst werden. Also darüber wird diskutiert. Ich finde das natürlich sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass du das ähnlich gut findest. Aber das zeigt ja auch schon ein bisschen, wie es da gerade beim THW aussieht, weil sie eben dieses Problem mit den Verletzungen haben. Emil Madsen ist ja sehr gut reingekommen. Ich meine sogar, dass wir beide da relativ früh zu Beginn der vergangenen Saison drüber gesprochen haben, als er so durchgestartet ist in den ersten Wochen beim THW. Und das merkst du auch, diese Dynamik, die er hat, diese Wurfgewalt übrigens auch, die geht dem THW gerade ab. Denn Harald Reinkind, ich will nicht sagen, der ist es nicht mehr, aber der hatte arg zu kämpfen.
Naja, da geht es natürlich vor allem darum, dass du eben auch ihm mal eine Pause geben musst, ne? Und du da die Belastung eben nicht verteilen kannst, sondern er muss dann fast 60 Minuten konsequent natürlich gehen, außer du bringst dann halt mal einen Rechtshänder für Rückraum rechts. Aber die Frage ist ja auch, wenn wir auf Emil Madsen schauen und von seinem Spielertyp her, und da hast du ja völlig recht, wir sehen, dass Schieber Goethe immer mehr Tempo macht und der THW hat sich in dieser Saison schon sehr stark verbessert, was das eigene Tempospiel angeht. Und das hat eben auch mit Schieber Goethe zu tun. Aber er braucht natürlich auch Nebenleute, die das mitgehen. Und Emil Madsen ist dafür natürlich auch prädestiniert. So, und deswegen wundert es mich auch nicht, wenn dann Madsen fehlt, und der THW hat es in der Vergangenheit auch oft schon im 7 gegen 6 erfolgreich gelöst, dass sie in Berlin dann phasenweise aufgrund dieser personellen Thematik das Tempo irgendwann auch mal rausnehmen müssen. Und je erfolgreicher du dann vorne im Angriff spielst, desto besser kannst du den Rückzug organisieren. Das ist nichts Neues, aber genau das ist der Gedanke, auch wenn ich natürlich absolut bei dir bin. Das 7 gegen 6 ist auch aus meiner Sicht jetzt nicht die leckeren mettendende Taktik sozusagen.
Ja, also die sind nicht zu toppen, ne? Das ist ja ganz klar. Aber wenn wir jetzt nochmal auf Elias Allison Achipagoto schauen, der hatte zu Beginn des Spiels eine schwierige Phase, hat aber dann hinten raus nochmal richtig zugelegt, 12 Tore hat er gemacht. Verhindert der Rest der Mannschaft sein Spiel sozusagen? Also es funktioniert ja besser jetzt in dieser Saison, deutlich besser. Er spielt eine richtig, richtig gute Spielzeit. Aber manchmal habe ich den Eindruck, die bremsen ihn. Die anderen Spieler bremsen ihn, also ungewollt natürlich.
Also erstmal muss man sagen, wenn wir auf die Statistiken schauen, dass der THW sich gesteigert hat. Sie sind jetzt schon im Ligavergleich das drittschnellste Team, was die Angriffsdauer anbelangt. Das heißt, sie spielen im Schnitt Angriffe um die 30 Sekunden. Das sind jetzt schon über 2 Sekunden mehr als letzte Saison. Das ist wirklich eine große Steigerung. Das muss man nochmal markieren. Und das ist ja auch taktisch gesehen und spielerisch gesehen ein Stilmittel, was als Ziel ausgegeben wurde, mehr ins Tempo zu gehen. Da hat der THW das Ganze ja auch erkannt. Aber nochmal, wenn du dann eben auch Verletzte hast, logischerweise, dann musst du ein Stück weit reagieren und kannst in Berlin dieses Tempo nicht 60 Minuten mitgehen. Ich glaube schon, dass ein Erik Johansson dafür auch alle Veranlagungen mitbringt, der Tempo gehen kann, aber natürlich auch ein fantastischer Shooter ist, keine Frage. Und der anderen Seite müssen wir einfach sagen, wenn du mehr Kräfte hast, wenn du einen Madsen mit dabei hast, ich will nicht alles auf diese Personalie schieben, aber er fehlt einfach an allen Ecken und Enden. auch im Tempospiel, dann wäre da viel mehr möglich.
Was glaubst du, wie das in Zukunft laufen wird auf der Kreisläuferposition des THW Kiel? Henrik Pekeler wird ja jetzt irgendwann zurückkommen und wird wieder spielen, aber sie haben Lukas Laube nachverpflichtet. Peter Överby, der macht mir manchmal in der Abwehr auch nicht den stabilsten Eindruck. Also das ist, glaube ich, nicht das Niveau, was der THW Kiel braucht. Veron Asinovic, der hatte dann 2 Treffer, aber auch 3 Fehlwürfe. Ich glaube, weil das ja auch so eine extreme Schlüsselposition ist, nicht nur im Handball generell, aber noch viel mehr beim THW Kiel in den letzten 3 Jahrzehnten, war das ja immer eine Weltklasse besetzte Position. Und mit allem Respekt für die gerade genannten Spieler ist das derzeit keine Weltklasse. Was glaubst du, welche Rolle spielt das dann auch im Hinblick auf das, was der Rückraum des THW bieten kann, auch die erfahreneren Akteure?
Also du hast schon in den letzten Wochen gesehen, nicht nur beim Spiel beispielsweise gegen den Bergischen HC, dass Rückzug natürlich auch ein Thema ist. Auch die Verteidigung im Zentrum, gar keine Frage. Möchte schon auch ein paar Dinge sehen, wenn Nacinovic vielleicht mal mit Pekeler, das kann ich mir sehr gut vorstellen, zusammen verteidigt und so weiter. Sie werden sich dann noch finden müssen, keine Frage. Aber auch das ist ein Stück weit klar gewesen nach dem Abschied von Patrick Wienzek, dass sie sich da hinten finden müssen. War anders geplant, ohne die Verletzung von Pekeler würde es ganz anders aussehen. Auch das ist gar keine Frage. Und glaube schon, dass sie mit diesen Personalien auf dem richtigen Weg sind, aber sich das noch finden muss, um es mal ganz diplomatisch zu sagen.
Das war sehr diplomatisch. Ich erinnere mich an eine Szene, die gab es auch als Video bei uns bei Social Media, bei den Kollegen von Dein zu sehen. Da gab es einen Stürmerfoul, das Matthias Gitzel aufgenommen hat gegen Elias Ellison Aschipper Goethe. Für mich war es tatsächlich ein Stürmerfoul. Ja? Also ich meine, ich finde das schon teilweise bemerkenswert. Matthias Gitzel ist ja jetzt kein 110 Kilo Koloss, aber wenn da einer mit Volldampf ankommt, das ist dem scheißegal, der stellt sich da hin und dann zieht er das Stürmerfoul.
Absolut, bin ich bei dir.
Ja, sehr gut, dann hätten wir das ja auch geklärt. Was glaubst du denn, was dieses Ergebnis nun bedeutet für beide Mannschaften? Der THW Kiel hatte bislang ja wirklich eine fantastische Spielzeit hingelegt. Ich glaube, entgegen der Erwartungen vieler sogar besser, als das einige gedacht hatten. Und jetzt sind sie dann halt zurückgefallen, auch hinter die Füchse. Beide haben 18-6 Zähler. Aber ist das jetzt ein schlimmer Rückschlag? Ich meine, es ist ein Auswärtsspiel bei den Füchsen Berlin, was sie verloren haben. Das kannst du halt auch verlieren.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich würde sagen, für die Füchse war der Sieg von der Bedeutung her größer als für den THW. Die Niederlage hätte Berlin das Ganze verloren, wäre Berlin jetzt schon bei 8 Minuspunkten, wären mehr gewesen als in der letzten Saison, in der Meistersaison. Kiel ist in der Lage, zu Hause beweisen sie jedes Jahr aufs Neue, egal was wer sagt, jeden zu schlagen. Und dementsprechend kann sich Kiel sowohl gegen Berlin wie auch beispielsweise gegen Flensburg revanchieren, sind auf jeden Fall dazu imstande. Wenn ich daran denke, dass es möglicherweise, steht ja immer noch groß im Raum, was passiert im Winter in Sachen Champions League, gibt es den dritten Startplatz für die Bundesliga, wenn das so kommt. Sind beide absolut jetzt im Rennen. Dementsprechend war es so wichtig für die Füchse, einen direkten Konkurrenten auf Augenhöhe zu ziehen, dass jetzt beide 6 Minuspunkte haben. Deswegen war es für die Füchse extrem großer Druck. Natürlich für die Kieler mit Blick auf die Meisterschaft auch. Und deswegen schmerzt es auch. Und ich will es nicht kleiner reden, als es ist. Aber ich will nur sagen, für die Füchse war es extrem bedeutsam, dran zu bleiben. Sie sind jetzt weiter im Dunstkreis. Flensburg ist nur 2 Minuspunkte entfernt. Also da ist alles offen. Wir werden ja gleich über Magdeburg noch sprechen. Sie sind in ihrem eigenen Dunstkreis. Aber ich finde schon, dass aus Kieler Sicht gar nichts passiert ist und für die Füchse das von großer Bedeutung war.
Dann schauen wir nochmal auf ein paar Personalien. Das Schöne ist natürlich, Gonzalo Perez de Vargas ist wieder mit dabei beim THW Kiel. Fantastisch, ihn jetzt auch in der Bundesliga zu sehen. Hat ja direkt auch dazu beigetragen, dass dieses Ding noch eng war am Ende. Also da merkt man auch, welchen Einfluss er hat und mal gucken, wie schnell er auch reinfindet in diese Liga, weil er kennt natürlich auch die ganzen Wurfbilder noch nicht, also von vielen Topspielern sicherlich durch die Champions League und die internationalen Turniere, aber von vielen anderen Spielern kennt er eben diese Wurfbilder noch nicht, beziehungsweise er hat sie noch nicht im Spiel erlebt, aber das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Nachricht und ich freue mich für ihn und den THW, dass die jetzt da auch ein super Torhüter-Duo aufbieten können, also vielleicht das Beste der Welt, da kann man ja durchaus drüber diskutieren. Bei den Füchsen habe ich eben gesagt, 2 verletzte Spieler. Wenn du jetzt Verantwortlicher wärst bei den Füchsen Berlin, würdest du nachverpflichten?
Ich kann ja einfach Bob Hanning zitieren und sagen, er wird es ja tun. Also er hat es ja gesagt und da bin ich bei ihm, dass da nochmal was passieren muss und auch passieren wird, weil wir nicht wissen, wie kommt Fabian wieder zurück, wann und wie, in welcher Form und so weiter. Wir müssen was tun, hat Bob Hanning gesagt. Sondiert jetzt den Markt. Also ich habe was von Nick Zechter auch gehört, ist der da im Raum steht. Schauen wir mal, was passiert.
Ist das denn die Qualität, die den Füchsen Berlin weiterhelfen würde und damit nichts gegen Nick Zechte?
Ja, und die andere Frage ist ja, was kannst du tun? Ne? Wer ist überhaupt verfügbar? Ich glaube, es geht um die Breite im Kader, logischerweise. Matthias Gitzel, soll nicht verdrängt werden, um Gottes Willen, kann nicht verdrängt werden. Es geht darum, natürlich ein bisschen Entlastung zu steuern, dass die Kaderbreite natürlich einfach mehr reinkommt, dass du mehr Optionen hast. Deswegen ist Nick Zechte, glaube ich, gar keine schlechte Wahl. Zumindest kursierte ja jetzt dieser Name, hat unter Krickau schon bei GOG auch gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Insofern würde das auch passen und wäre vielleicht eine logische Option, jetzt so rein aus dem Bauch gesagt.
Ja, vielleicht ist dafür so ein Spieler wie Nick Zechte auch sehr geeignet, weil man dann auch weiß, was er bekommt. Und er ist ein solider Abwehrspieler, jetzt nicht herausragend, aber zumindest ein solider Abwehrspieler. Matthias Gitzel hat ja gesagt, er hätte gerne halt 2 Tage frei zwischen Spielen. Das finde ich in diesem Fall richtig, weil von Lissabon nach Berlin, wie gesagt, ist nicht gerade die kürzeste Reise, die man im internationalen Handball haben kann. Und da musst du am Tag später schon wieder Leistung bringen, also am Tag nach dem Reisetag. Wenn es jetzt 2 Heimspiele sind, ich sag mal, die spielen donnerstags zu Hause gegen Sporting und spielen dann samstags zu Hause in der Bundesliga, dann finde ich, geht das ab und an. Wie stehst du zu dieser Thematik?
Generell zu kurze Zeit, zu viele Spiele. Wir haben es bei Magdeburg auch beim HC Erlangen gesehen, reisen aus Barcelona sofort zurück und spielen nicht mal 48 Stunden später gefühlt in Nürnberg. Dass offensichtlich alle Mannschaften da mal durch müssen, auch in der European League erleben wir es wieder, dass jede Mannschaft mal dienstags spielt und dann wieder donnerstags gefordert ist. Kiel war ja, glaube ich, 2 Tage nach der European League, auch wenn das natürlich nicht zu vergleichen ist mit einem Spiel bei Sporting Lissabon, waren sie beim VfL Gummersbach dann gefordert. Man kennt oft nicht, sagen wir mal, ich stecke jetzt nicht in den Hintergründen, wann, wo, welche Halle wie verfügbar ist und warum die dann schon dann in Gummersbach anreisen mussten und so weiter. Deswegen kann ich dazu wenig sagen. De facto, dass das Pensum das große Thema ist, das ist kein neues Thema.
Ja, leider ist das so. Da muss man sich was überlegen. Ich fand ja mal den Ansatz oder die Aussagen dazu von Andy Schmid ganz interessant, wo er gesagt hat, ja, wenn die Saison jetzt später anfangen würde, hätten wir im Sommer mehr Regeneration und das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann wäre es gar nicht so schlimm, wenn man vielleicht mal alle 2 Tage spielt. Aber die Reisemöglichkeiten sind natürlich im Handball auch nicht so luxuriös wie zum Beispiel in der NBA, wo die ganzen Vereine einen Charter haben, ja, den sie von A nach B bewegen und dann auch schnell aufs Rollfeld kommen und so weiter. Also das ist dann ein bisschen schwieriger, deutlich schwieriger, um ehrlich zu sein. Aber gut, okay, das ist halt die Situation im Handball. Klar ist auf jeden Fall, dass es ein 2. Topspiel an diesem Wochenende gab, das des SC Magdeburg bei der SG Flensburg-Handewitt. Und da warst du ja auch vor Ort. Und ich nehme an, du bist sehr beeindruckt, mal wieder beeindruckt vom SC Magdeburg aus der Halle gegangen. Und das Interessante ist ja, dass im Vorfeld ganz, ganz viele Experten gesagt haben, und da will ich mich nicht ausschließen, also ich will mich nicht als Experte titulieren, aber ich will mich nicht ausschließen, was diese Meinung angeht, dass Flensburg bereit ist für dieses Spiel. Warum waren sie es am Ende dann doch wieder nicht? Lag das ausschließlich an dieser Qualität des SC Magdeburg oder hat Flensburg auch nicht das abgerufen, was sie in den vergangenen Wochen abgerufen haben?
Ich finde, Flensburg war durchaus bereit für dieses Spiel, aber Magdeburg war zu stark. Flensburg hat ein gutes Spiel gemacht, insbesondere im ersten Durchgang und die Halle war da und sie sind über Emotionen gekommen und sie hatten Tempo drin und sie hatten auch Spielglück. Aber Magdeburg hat in Durchgang 2 fast schon unterm Radar einfach eiskalt fast jeden Angriff im Tor untergebracht und diese Halle stillbekommen. Und Flensburg hat weiterhin kein gutes Spiel gemacht. Sie lassen dann im 2. Durchgang mal ein paar freie Chancen vom Kreis aus beispielsweise, ja, haben fast gar keine Torwartparaden. Magdeburg brutal effektiv. Und habe auch nach dem Spiel noch mit vielen Fans gesprochen, die dann auch zu mir kamen und meinten, boah, wie hast du die Situation gesehen? Und da war doch aber Stürmerfoul und da muss doch ein anderer Pfiff kommen. Ich sage dir, kein Pfiff dieser Welt hätte an diesem Abend einen anderen Spielverlauf hergegeben, weil der SC Magdeburg, selbst wenn es lange offen gewesen wäre, der SC Magdeburg hat aktuell in dieser Phase auf alles, was in einem Spiel kommt, egal wo, immer die richtige Antwort, sei es auswärts in Flensburg, bei der anderen einzigen ungeschlagenen Mannschaft, sei es auswärts in Barcelona, sei es wo auch immer, dieser SC Magdeburg in der Form nicht zu schlagen, von keinem. Und deswegen habe ich Ehrfurcht, muss man sagen, vor diesem SC Magdeburg. Und das meine ich als größtmöglichstes Kompliment einfach. Und weißt du, was es ist? Die Abgezocktheit. Die Abgezocktheit. Das ist brutal.
Ja, die sind nicht nur abgezockt, die haben einfach dieses unfassbare Selbstverständnis. Ich meine, vielleicht geht das miteinander einher. Das kann man natürlich auch so formulieren oder interpretieren. Und das ist das, wo ich immer wieder denke, da muss doch Bennett Wiegert auch manchmal ein bisschen langweilig werden. Ja, also du gewinnst im Prinzip jedes Spiel. Das Einzige, was sie in dieser Saison nicht gewonnen haben, war das, was du eben angesprochen hast, das Spiel in Nürnberg gegen den HC Erlangen einen Tag nach einer Rückreise aus Barcelona. Und da finde ich, kann man vielleicht auch mal nur unentschieden spielen, weil Erlangen jetzt auch nicht der allerschlechteste Gegner ist in dieser Saison, den man haben kann. Aber trotzdem, unabhängig davon, es ist ja auch nicht so, und das finde ich sehr, sehr interessant, dass sie die Spiele mit 10 bis 15 Toren gewinnen. Ja, da haben sie auch manchmal solche Spiele, klar. Aber es gab jetzt auch Partien wie zuletzt zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Da brauchen sie ihre 40, 45 Minuten und auf einmal zünden sie den Turbo. Und sie hatten ja dann auch eine Phase jetzt am Samstag in Flensburg. Ich glaube, es war ein 6:1 Lauf, wo sie die Partie dann gedreht haben. Dann haben sie die Kontrolle einfach nicht mehr abgegeben. Die machen ja dann auch keine Fehler. Das finde ich auch unfassbar. Die machen einfach keine Fehler.
Genau. Und das, egal wer auch kommt, dann wechselst du mal Albin Lagergren rein. Der kommt, liefert ab und geht wieder. Sensationell. Und also wirklich, also unterm Radar meine ich einfach, Flensburg führt +2 zur Pause. Und dann sind so 38, 39 Minuten rum und Magdeburg hat das Spiel gedreht. Und du reibst dir irgendwann mal die Augen, weil du hast ja alles gesehen, diesen 5-1-Lauf, den du gerade gesagt hast, aber du hast es gar nicht so richtig mitbekommen. Du bist so drin im Spiel, aber plötzlich führt Magdeburg. Wahnsinn. Und spielen da, wenn du das Spiel einmal hast, wenn du das einmal an Magdeburg abgegeben hast, dann geben sie es nicht mehr her. Sie geben es nicht mehr her. Und ich habe ja Bennett Wiegert nach dem Spiel im Interview auch darauf angesprochen, genau was du gerade sagst, aber selber manchmal vielleicht noch überrascht ist von dieser Abgezocktheit, wo das herkommt und so. Wir haben schon so oft drüber gesprochen, aber das ist das, was mich an Magdeburg beeindruckt. Das sind natürlich alles sportliche Maschinen, keine Frage, aber dieses Uhrwerk und vor allem dieses Mentale, alle 3-4 Tage gegen alle Widerstände, das ist das, was mich so beeindruckt. Und da hat er auch nochmal gesagt, das ist ein schönes Kompliment, aber das kommt intrinsisch aus dieser Mannschaft heraus. Und das ist das, was den SCM gerade zu diesem Uhrwerk, ich nutze das Wort nochmal, macht, warum der SC Magdeburg völlig zu Recht da auf Platz 1 steht. Und sie sind vielleicht, um das nochmal zu konkretisieren, vielleicht mal, wenn alles passt, in einem Spiel zu schlagen. Aber über die gesamte Saison sehe ich keinen, der diesem Uhrwerk gefährlich werden sollte.
Das ist ja dann auch der Punkt. Also selbst wenn sich Magdeburg mal ein, zwei Patzer erlaubt, vielleicht sogar einen dritten Patzer erlaubt, aber die anderen Mannschaften sind dann wahrscheinlich nicht so konstant. Man sieht es bei Flensburg, unentschieden zu Hause gegen Stuttgart, dann dieses Unentschieden zum Auftakt der Saison in Wetzlar und so weiter. Da fehlt dann ein bisschen was. Kiel hatte auch schon Spiele zu Hause gegen die Löwen, auswärts in Gummersbach, wo sie eigentlich schon verloren hatten. Dann waren es ein paar Paraden und tolle Aktionen am Ende von Schipper Goethe. Und deswegen haben sie dann auch noch einen Punkt jeweils geholt. Also da fehlt es schon ein bisschen an dieser Konstanz auf diesem Niveau, wo du gerade dein Gespräch mit Bennett Wiegert angesprochen hast, möchte ich nochmal auf ihn selber zu sprechen kommen. Diese Frage von dir, die hat er so ein bisschen so, ich will nicht sagen weggeschoben, aber hat dann so gesagt, ja, das kommt von der Mannschaft. Aber wenn wir ehrlich sind, diese Mannschaft hat er ja über Jahre auch so erzogen, dass die so eine Eigenmotivation haben.
Genau, das kommt auch von ihm und seinem Trainerteam. Die haben das ja hineingebracht, leben es ja auch jeden Tag einfach vor. Also der ist ja mit dem Gedanken nach so einem Spiel spätestens im Bus schon beim nächsten Spiel und immer weiter. Und er ist ja die Personifizierung sozusagen dieses immer weiter und die nächste Aufgabe. Nur dann kannst du ja auch so schnell selber im Kopf bei den Spielern diesen Schalter sozusagen umlegen, dass nicht so unwichtig ist wie das letzte Spiel sozusagen. Und das setzt bei ihm dann ja sofort auch ein. Und das ist ja auch das Beeindruckende, dieses immer wieder neue Impulse setzen beispielsweise und trotzdem danach auch das immer nochmal richtig einzuordnen und diese Lobeshymnen dann auch auf die Mannschaft sozusagen wieder zu legen. Und das alles ist ja dieses Gesamtpaket, Bennett Wiegert, sage ich mal, der keine Frage, ob seiner Person oder ob seiner Stellung im Verein im Mittelpunkt steht, aber das selbst gar nicht so möchte.
Also ich bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt und oft denken wir auch, jetzt ist vielleicht die Möglichkeit, wo eine andere Mannschaft den SC Magdeburg von diesem Thron stoßen kann. Im US-Sport sprechen wir dann schnell von so einer Dynasty, also einer Dynastie einer Mannschaft. Wenn wir jetzt auf die letzten Jahre schauen und auf die Souveränität des SC Magdeburg in dieser Saison, ich kann mir ehrlich gesagt jetzt, heute, an diesem 17. November oder wann auch immer ihr die Sendung in dieser Woche hört, nicht vorstellen, dass eine andere Mannschaft deutscher Meister wird, dann sprechen wir von 3 deutschen Meisterschaften in 4 Jahren. Wir sprechen von 2 Champions League-Titeln und so weiter und so fort. Ist das eine Dynastie?
Wir sind gerade mitten, wenn man, anders gesagt, in einer stärksten Liga der Welt davon überhaupt sprechen kann und so weiter. Wir haben letzte Saison gesehen, dass sie ein Stück weit hinter den Füchsen waren, weil die Füchse einfach die perfekte Rückrunde gespielt haben. Dann weiß ich gar nicht, ob man vor diesem Hintergrund davon reden kann, aber über Jahre hinweg, was Magdeburg einfach aufgebaut hat, ohne das mit irgendwas anderem vergleichen zu wollen, ist es einfach beeindruckend und überragend, was sie dort in den letzten Jahren einfach aufgebaut haben. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur Bennett Wiegert und sein Trainerteam, sondern den gesamten Verein. Was ja auch so bemerkenswert ist, ist, trotz des Erfolges, auch auf internationaler Ebene und die sportlichen Werte, die sie verkörpern, du hast trotzdem immer noch den Eindruck, dass dieser Weltklub SC Magdeburg im Kern familiär geblieben ist. Und das ist, finde ich, auch etwas, was man herausstellen sollte, unabhängig mal vom sportlichen Erfolg. Das ist gar nicht so leicht, das dann zu bewahren, wenn du immer größer wirst, immer in größere Sphären kommst, auch international natürlich ein großer Name und großer Player bist. Das, finde ich, ist auch schon mal großartig. Was du aber auch schon merkst, warum sind sie diese Saison nochmal irgendwie ein Stück weit unschlagbarer vom Gefühl her? Weil sie natürlich maximal angezündet sind, so eine Saison wie im letzten Jahr wieder auszumerzen, dass eben nicht die Füchse auf 1 stehen, sondern unabhängig davon, dass sie die Champions League gewonnen haben, die wollen endlich wieder auch in der Bundesliga auf 1 stehen.
Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, jetzt wo Matze Musche zurück ist, da ist im Prinzip keiner verletzt. Also die können jedes Mal mit der besten Mannschaft spielen und wenn du das machen kannst, und die sind so eingespielt, weil das ist keine Mannschaft, wo jetzt wieder die Hälfte des Kaders im Sommer neu dazugekommen ist, sondern die spielen über Jahre so zusammen. Das wird auch eine schwere Aufgabe. Jetzt hört Tim Hauenka am Ende der Saison auf. Da müssen sie einen Ersatz für finden. Sergio Hernandez verlässt den Verein in Richtung Barcelona. Wahrscheinlich kommt, das gibt's ja jetzt ganz oft, dieses Gerücht kann man zumindest lesen, Dominik Kuzmanovic nach Magdeburg. Der kann sich dann super ergänzen mit Mandic, da die beiden kroatischen Nationaltorhüter, die auch einen komplett anderen Stil haben. Also eigentlich läuft es da wie am Schnürchen. Es läuft schon fast zu perfekt, auch wenn Bennett Wiegert das wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht hören möchte.
Und irgendwann kommt Manuel Zehner noch zurück, ne? Manuel Zehner kommt auch noch. Also nichts hinzuzufügen.
Was machen wir denn jetzt mit dem Gegner, mit der SG Flensburg-Handewitt? Sind die einfach nur dann Champions League-reif und eben nicht meisterreif?
Ja, den Gedanken hatte ich auch. Zumindest nach dem Eindruck von Samstag. Also eine klasse Mannschaft, spielt eine tolle Saison, da ändert auch dieses Spiel nichts dran. Simon Pütlik hat dann nach dem Spiel auch im Interview auch nochmal gesagt, das ist natürlich auch ein Stück weit frustrierend, ne? Wenn der SC Magdeburg sich von nichts beeindrucken lässt und nochmal ins 1 gegen 1 geht und wieder anfängt und nochmal und nochmal und nochmal. Egal was du machst, sie kommen einfach wieder, immer wieder. Das ist natürlich auch mental unfassbar schwierig, das zu verteidigen auf Dauer. Also die SG Flensburg-Handewitt wird weitermachen, sind in einer starken Entwicklung, das möchte ich auch nochmal herausstellen. Das fällt immer so ein bisschen runter, das ist jetzt in der Vorbereitung aufgekommen auf das Spiel. Flensburg hatte vor diesem Spiel in diesem Kalenderjahr wettbewerbsübergreifend genauso viele Niederlagen wie Magdeburg. Jetzt haben sie halt eine mehr. Magdeburg hat 4-mal in diesem Jahr verloren, Flensburg jetzt 5-mal. Das zeigt aber, natürlich sind ein paar Unentschieden dabei und natürlich haben die Unentschieden gegen Wetzlar und Stuttgart den Saisonbeginn verhagelt. Und dann wurde es halt relativ schnell auch wieder unruhig da oben, das ist ja auch klar. Aber einfach nur mal von der Konstanz her finde ich das eine sehr beeindruckende Statistik und das hat man immer gar nicht so auf dem Radar, wie erfolgreich das tatsächlich aber auch unter Alois Pajovic dieses Jahr ist.
Wir haben ja in der vergangenen Woche hier bei Kreisab sehr, sehr ausführlich über die SG Flensburg-Handewitt gesprochen. Für jemand, der nicht so extrem nah dran ist wie ein Reporter, der sich quasi nur um diesen Verein kümmert. Was glaubst du, wie werden sie das am Kreis lösen? Kannst du dir gut vorstellen, dass Justus Fischer zur SG Flensburg-Handewitt wechselt?
Da bin ich zu weit weg. Justus Fischer ist in der Zukunft alles zuzutrauen, um es mal ganz allgemein zu sagen. Seine Qualitäten stehen außer Frage. Ich kann mir bei sehr, sehr vielen Mannschaften vorstellen. De facto kommt ja auch schon mit Emil Berghold ein super Mann, wie ich finde, der sich natürlich auch erstmal in der Bundesliga etablieren muss. Keine Frage, kommt dann von Skjern. Mehr kann ich auch nicht sagen.
Ja, das reicht ja erstmal für den Moment. Also gucken wir mal, ob sich da etwas tut, beziehungsweise wir wissen, dass sich etwas tun wird, weil sie brauchen noch einen weiteren Kreisläufer, das ist ja logisch. Und trotzdem finde ich, du hast gerade die Konstanz der SG Flensburg-Handewitt auch in diesem Jahr 2025 angesprochen. Sie haben jetzt halt ein Spiel in dieser Saison verloren und vielleicht sollten wir auch nochmal herausstellen, dass der SC Magdeburg ja in einer durchaus ambitionierten Champions-League-Gruppe mit Barcelona, mit Plotzk, mit Szeged, mit Paris Saint-Germain unter anderem bislang auch jedes Spiel gewonnen hat. Also sie haben in Barcelona gewonnen, was ihnen zuvor noch nie gelungen ist. Sie haben 4 Punkte Vorsprung auf den dritten in der Tabelle auf Plotzk. Es sieht also sehr, sehr gut aus, dass sie unter die ersten beiden kommen und dann eben direkt ins Viertelfinale gehen. Das gleiche bei den Füchsen, die haben sogar schon 6 Punkte Vorsprung auf den dritten, in diesem Fall Nord, die punktgleich sind mit West Brem und Sporting. Also das sieht extrem gut aus für die deutschen Mannschaften in dieser Hinsicht. Übrigens bei den Frauen Borussia Dortmund leider mit einer Niederlage gegen Gloria Bistrica. Jetzt steht ja die WM-Pause an. Also es wird Handball gespielt in Deutschland auf allerhöchstem Niveau bei der Weltmeisterschaft. Ihr wisst das, in der kommenden Woche werde ich da mit Björn Parz ein bisschen genauer vorausschauen auf das Turnier in Deutschland und in den Niederlanden. Das ist ja gar keine Frage. Da werden wir hier bei Kreisab drüber sprechen. Jetzt haben wir über die beiden Topspiele gesprochen. Ich finde aber, dass zwei weitere Ergebnisse herausragen an diesem Spieltag. Das eine ist schon ein paar Tage her. Das ist das von GWD Minden gegen den SCD HFK Leipzig. Mit 6 Toren hat GWD zu Hause gegen Leipzig gewonnen und sie haben ja zum Beispiel auch schon beim BHC gewonnen und haben einige Ergebnisse dabei, wo man echt denkt, wow, das ist ja erstaunlich, das hätte vor der Saison niemand erwartet, denn wenn man einem Aufsteiger etwas zugetraut hat, dann war es wahrscheinlich der Bergische HC, der auch gewonnen hat gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also die Aufsteiger präsentieren sich deutlich besser, als das einige gedacht haben. Beide stehen aktuell auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Ich weiß nicht, von wann wir das zum letzten Mal nach einem Drittel der Saison so hatten, dass beide Aufsteiger aktuell nicht absteigen würden. Das ist schon bemerkenswert.
Das ist eine gute Rechercheaufgabe eigentlich. Ja, gute Frage. Aber gebe ich dir absolut recht, gebe dem Minden eine der absoluten positiven Überraschungen dieser Saison. Der Bergische HC kommt auch so langsam ins Rollen oder hat jetzt gegen die Rhein-Neckar-Löwen das Gesicht gezeigt, was wir ihnen vor der Saison eigentlich schon zugetraut haben. Das war dieses Kämpferische, dieses auch mal gegen etwas größere Namen mal einen Punkt oder sogar 2 Punkte zu holen. Du hast es vorhin ja schon angesprochen, obwohl sie auch in diesem Spiel noch Rückschläge haben, Eloy Morante relativ früh raus aus dem Spiel, verletzungsbedingt beispielsweise, und er ist einfach der Key-Spieler da im Rückraum, muss man auch einfach mal sagen. Insofern, das war schon sehr beeindruckend und GWD Minden holt ja insbesondere zu Hause dann da seine Punkte. Und beweist einfach, dass sie sich ihrer Rolle bewusst sind und die auch annehmen. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit der Unterschied zu Leipzig, dass GWD Minden natürlich seit Sommer weiß, klar, wir sind Aufsteiger, wir spielen gegen Klassenerhalt, aber uns traut vor allem auch niemand etwas zu. Und wir kommen von einer ganz anderen Rolle und jetzt kommt ein SCD AFK Leipzig als gefestigter Bundesligist. Klar haben viele Experten im Sommer schon gesagt, boah, das kann eine echt schwierige Saison werden, viele Leistungsträger weg und so. Und dann rutschst du da rein, dann hast du keinen guten Saisonstart in Leipzig, dann hast du aber Verletzungen, dann heißt es immer, ja, wir spielen ja teilweise gar nicht schlecht und irgendwann kommt der Klima ja auch zurück und so. Aber Überraschung, Klima ist nach einer langen Verletzungspause natürlich noch nicht sofort bei 100% und kann auch nicht alles tragen. Und nur ein starkes Torwartgespann hilft dann eben auch nicht. Und dann bist du plötzlich in dieser Negativspirale. Dann bist du nicht bereit für direkte Duelle mit dem Bergischen HC, mit GWD Minden, die du als Leipzig gewinnen musst. Und deswegen ist Leipzig jetzt da unten, ganz unten drin und hat riesengroße Probleme und muss unfassbar aufpassen. Und GWD Minden und der Bergische HC machen es im Rahmen ihrer Möglichkeiten einfach deutlich besser.
Auf wen man auch aufpassen muss, ist in diesem Zusammenhang definitiv die HSG Wetzlar, die sehr gut reingekommen war in die Saison mit diesem Auftakt unentschieden gegen Flensburg. Und dann gab es auch nochmal einen Sieg, also 2 Siege insgesamt bislang. Aber danach war nicht mehr viel. Die spielen jetzt heute Abend, wenn wir aufzeichnen, gegen den VfL Gummersbach, der ja sehr gut wieder dasteht, aktuell auf Tabellenplatz Nummer 6. Also von daher ist Wetzlar alles andere als der Favorit in diesem Spiel. Also da muss man vorsichtig sein. Bei Stuttgart ist die Situation deswegen übrigens kritisch, weil das kann ja dann auch in die Richtung gehen vom, nach dem Motto, ja, die Verletzten, ähnlich wie in Leipzig mit Matej Klima, die kommen dann bald wieder und jetzt ist der Spielplan auch ein bisschen anders. Wenn du aber verlierst und verlierst und verlierst, dann wird es irgendwann schwierig, aus dieser Spirale rauszukommen.
Ganz genau, und jetzt rutschst du dann auf Platz 17 und so weiter. Trotzdem würde ich das immer noch ein bisschen anders betrachten, weil sie eben vor allem, Leipzig ist ja nicht darunter gerutscht, weil sie ein paar Verletzte hatten. Da haben ja noch viel mehr Parameter reingespielt und Stuttgart hat einfach ja teilweise fast gar keine Abwehrspieler mehr hinten gehabt. Es war ja Wahnsinn, wie viele da in den letzten Wochen gefehlt haben. Jetzt kommt es drauf an. Ne? Jetzt gegen GWD, dann bei Erlangen, dann kommt Wetzlar, dann kommt Leipzig. Also das sind jetzt die Wochen, die zeigen werden, wie der TVB tatsächlich drauf ist. Und dann können wir uns eigentlich viel mehr noch ein Urteil erlauben.
Ich hatte ja das Vergnügen, das Spiel von GWD Minden zu Hause gegen die MT Melsung kommentieren zu dürfen. Und da hatte sich eigentlich schon angedeutet, ich war mir danach eigentlich relativ sicher, dass sie Leipzig schlagen würden. Aber ein weiteres Ergebnis möchte ich auch noch mit reinnehmen. Ich habe es ja eben schon angesprochen. Konstantin Möstl hält den letzten Wurf, ich glaube von Marek Nissen war es, beim HC Erlangen. Und wenn wir dieses Spiel mal ausklammern, dieses Heimspiel gegen Hannover, ja, wo Hannover dann ja auch in der letzten Sekunde durch den Treffer von August Petersen das Spiel für sich entscheidet. Also mal wieder formidabel, was Lemgo für eine Saison spielt bislang. In Erlangen zu gewinnen, ist keine Selbstverständlichkeit. Die sind jetzt vielleicht das, was Melsungen in der Vorsaison ist, auf einem etwas niedrigeren Niveau, weil Melsungen natürlich auch lange ganz, ganz oben mit dabei war. Aber ich finde, das ist so eine Überperformer-Mannschaft.
Ich kann mich nur in den Chor der Lobeshymnen der letzten Wochen anschließen, was Florian Kehrmann und Co. dort aufbauen. Ist fantastisch und einfach auch brutal stabil. Und eigentlich auch schon, wir haben vorhin bei Magdeburg das Wort Abgezocktheit genutzt, und das kann man in diesem Fall eigentlich auch bringen, dass sie in vielerlei Hinsicht einfach ihr Ding runterspielen, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken, und einfach Spieler entwickeln über Jahre hinweg, die dann, ich denke jetzt an Lukas Sutecek, sogar nochmal verlängern und auch für eine gewisse Konstanz natürlich sorgen. Diese Mannschaft ist einfach brutal eingespielt über Jahre hinweg. Alleine der Rückraum, was ein Tim Sutton da macht, nicht nur seit Monaten, ich denke auch an letzte Saison, da war es genauso, ist fantastisch. Und deswegen steht Lemgo absolut zu Recht da, wo sie stehen.
Weißt du, was mir richtig gut gefallen hat? Diese Offenheit von Florian Kehrmann im Hinblick auf die Frage, weil das Gerücht gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger, dass er der Nachfolger von Alfred Gislason wird. Und ich würde mal behaupten, das kommt auch so, aber mal sehen. Diese Offenheit, dass er sagt, ja, mich würde was anderes auch nochmal reizen. Ja, und vielleicht möchte ich nicht immer beim TBV Lemgo Lippe arbeiten. Also das so zu äußern, das hat mir richtig gut gefallen, weil was ist denn jetzt schlimm daran, dass er das getan hat? Das verändert doch die Situation in Lemgo überhaupt nicht. Die wissen, irgendwann wird der Moment kommen. Vielleicht lieber später als früher aus Lemgoer Sicht, aber die wissen, dass sie sich darauf einstellen müssen. Die müssen sich Gedanken machen, wer irgendwann sein Nachfolger wird. Und der wird es natürlich extrem schwer haben, weil die Spieler ja auch an ihn gewöhnt sind als Trainer, wie er tickt und worauf sie sich einstellen müssen. Aber ich fand das echt gut. Was sagst du dazu?
Aber hat jemand was anderes gesagt? Also ich sehe es genauso. Also Florian Kehrmann ist ein Mann klarer Worte. Und auch das wissen und schätzen sie in Lemgo sehr. Und das zieht sich ja durch bis zu den Auszeiten von Florian Kehrmann, die immer klar sind, immer auf dem Punkt sind, aber immer auch sehr, sehr gelassen. Du weißt genau, woran du bist, egal in welchem Gespräch du auch bist, in einem Interview bist oder auch als Spieler. Insofern, das ist das, was Florian Kehrmann auszeichnet. Und das ist das, was das Ganze dann eben auch so erfolgreich macht, weil du immer weißt, woran du bist. Punkt.
Also Lemgo ein ganz klarer Kandidat für die Top 6, da können wir nicht drum rumkommen. Und ich weiß, das hören sie natürlich dann teilweise vielleicht auch nicht gerne, die denken ja dann immer von Spiel zu Spiel, aber die Fakten sprechen ja eine eindeutige Sprache. Und Gummersbach dahinter, wie gesagt, noch mit dem Spiel in Wetzlar. Und dann haben wir noch Melsung und Göppingen spielt auch eine gute, sehr, sehr stabile Saison. Ich glaube, da sind sie froh nach den letzten 2 Jahren, wo es nicht so rund lief in Göppingen, dass sie da wieder in der Spur sind. Ben Matschke hat ja schon in der Vorsaison da viel Stabilität reingebracht, vor allem zu Hause. Auswärts war das dann immer ein großes Thema, aber mittlerweile sieht das sehr, sehr gut aus. Was haben wir denn noch zu besprechen? Wir haben ein bisschen zweite Liga zu besprechen. Das ist ja eine Liga, in der du dich extrem gut auskennst, und dann hast du im Vorfeld gesagt, ja, sag mir, worüber wir sprechen sollen. Dann habe ich dich gefragt, was denkst du, was interessant ist? Und natürlich sprechen wir über das Aufstiegsrennen. Und dann sehe ich auf Tabellenplatz 1 den VfL Eintracht Hagen und bin echt überrascht, weil das in den vergangenen Jahren eine Mannschaft war, die mal so gespielt hat, konnte man nie richtig einschätzen. Jetzt haben sie 19-3 Zähler. Oben ist es richtig spannend, ja, also nur 2 Punkte trennen die ersten 4, das, was wir an der zweiten Liga so lieben. Aber trotzdem bin ich ein bisschen überrascht, Hagen auf 1.
Es gab ja in den letzten Jahren immer mal wieder auch eine sehr lange Siegesserie vom VfL Eintracht Hagen, die aber auch natürlich nicht davon befreit waren, im letzten Jahr in dieser so spannenden Saison in den Abstiegskampf nochmal mit reinzurutschen, weil letzte Saison, haben wir oft drüber gesprochen, war die zweite Liga total, ja, ich sag's, verrückt. So, du konntest dir ja bis zum Schluss nicht sicher sein, wer absteigt und wer die Klasse hält, und auch Hagen, obwohl sie, wenn ich es richtig im Kopf habe, als Achter eingelaufen sind, waren gar nicht so viele Punkte weg, ehrlicherweise. Diese Saison sind sie brutal konstant, haben unter dem Neu ist er jetzt nicht mehr, ist er jetzt schon 13 Monate da, Pavel Prokopetz, echt einen coolen Spielstil entwickelt. Sie haben mit Valentin Schmidt, einen Ex-Spieler, der ja verletzungsbedingt leider aufhören musste, einen Spieler oder jetzt einen Trainer der U23, der aber auch sein Co-Trainer ist, der also auch ein Stück weit Bindungsglied sozusagen zwischen Nachwuchs und Profimannschaft ist, da rücken immer mehr Spieler rein. Und so haben sie bislang nur gegen Dresden, übrigens eine andere Mannschaft, die da oben ein gewaltiges Wörtchen mitreden wird, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Nur dieses Spiel haben sie verloren, werfen in den letzten Wochen, jetzt mal bis auf das Spiel am Wochenende in Dormagen, sehr, sehr viele Tore, immer Richtung 40 Tore, so um den Dreh. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Fallen immer sehr viele Tore, wenn Hagen spielt. Und haben deswegen eben erst eine Niederlage und ein Unentschieden und stehen völlig zu Recht da oben.
Also ich würde mich natürlich freuen. Ich habe es vielleicht maximal eine halbe Stunde nach Hagen. Ja, also länger brauche ich nicht. Deswegen, das wäre auch mal was anderes. Also ich bin ja ein Freund davon, ich weiß nicht, wie es dir geht, der Abwechslung mag. Also Hagen in der ersten Liga, das wäre mal was komplett Neues. Fände ich eigentlich ganz geil.
Bin dann sehr gespannt natürlich. Man hat sich jetzt über Jahre hinweg natürlich auch weiterentwickelt als Verein. Und die Ansprüche oder sagen wir so die Infrastruktur und so weiter, das ist immer ein großes Thema. Seit Jahren geht es da um eine neue Halle, die allerdings immer noch nicht da ist. Aber schon den VfL Eintracht Hagen da mal oben zu sehen, würde ich auch sehr, sehr spannend finden. Gilt übrigens auch für Dresden, die ja seit Jahren sich da auch im Hintergrund positionieren und seitdem André Haber da ist, konstant Richtung Top 5 sich auch bewegen. Und im letzten Jahr eines der Teams waren, die ja weder mit dem Abstieg noch was zu tun hatten, als ganz in der Schlussphase auch was mit dem Aufstieg. Also im Grunde eine sorgenfreie Saison aber auch hatten vor allem. Aber in dieser Saison, sie sind nur 2 Punkte hinter Hagen, geht da, glaube ich, einiges, haben auch infrastrukturell einfach eine super Halle mit der Ballsportarena Dresden, sind da gut aufgestellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch da in die Richtung was geht. Und da müssen wir natürlich über Baling und Bietigheim sprechen. Da sind wir dann natürlich nicht beim Thema Abwechslung, aber die sind natürlich, sind gerade punktgleich, sind natürlich auch die beiden Aufstiegskandidaten.
Bei Bietigheim bin ich dann doch sehr, sehr positiv überrascht, dass es der Trainer Ica Romero, der ja jetzt seine letzte Saison hat in Bietigheim, schafft, dort nochmal etwas auf die Beine zu stellen, was für Kontinuität steht. Denn das ist ja nicht, ich sage mal, gegeben gewesen nach den Abstiegen in Bietigheim, die sie in der Vergangenheit schon hatten, haben sie normalerweise immer noch mal eine Saison gebraucht, um sich wieder ein bisschen zu fangen. Aber diesmal sind sie ein Kandidat für den Wiederaufstieg. Das ist ihnen bislang noch nicht gelungen. Und auch das ist bemerkenswert. Das zeigt übrigens, dass Ica Romero ein sehr, sehr guter Trainer sein muss.
Absolut. Und eben nicht der, aber das wundert mich dann bei ihm wiederum auch nicht, so emotional, wie er ja auch auftreten kann in der Ansprache, dass es keinen Lame-Duck-Effekt hat, sondern das Gegenteil, gerade weil du weißt, okay, ist die letzte Saison, jetzt nochmal anzugreifen, dafür steht er.
Glaubst du, dass das auch etwas damit zu tun hat, welchen Status er als Spieler hatte, dass er ein Weltklasse-Spieler war und ein Weltklasse-Spieler es vielleicht leichter hat, in solchen Situationen, gerade an einem Standort, der nicht so im Fokus steht, dass erstmal seine Glaubwürdigkeit sehr, sehr hoch ist, dass die Spieler dann relativ schnell sagen, ja klar, also ist auch logisch, wenn Ica Romero was sagt, das wird schon stimmen. Und auch nochmal, wie gesagt, der Standort, da ist nicht so viel Druck auf dem Kessel, der kann in Ruhe seine Arbeit machen. Was glaubst du, wie sich das auswirkt?
Also ich glaube natürlich am Anfang, wenn du das erste Mal mit einem Ica Romero zu tun hast, oder können ja auch andere, ich denke auch an Gudjon Valur Sigurdsson beispielsweise, dann bist du natürlich erstmal beeindruckt. Das ist ja gar keine Frage. Die Spieler haben aber trotzdem überall in der Handballbranche und in der kleinen Handballwelt ein feines Gespür dafür, ob es jetzt nur ein großer Name ist oder ob da auch was dahinter ist. Und Ica Romero hat ja auch schon in Hannover bewiesen, dass da einiges dahinter ist und dass er ein Händchen auch dafür hat, auch junge Leute zu fördern. Und Bietigheim, und da ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, ist ein Standort, wo sie ihm die Zeit auch gegeben haben, da nicht auf Teufel komm raus sofort hochzugehen, sondern dieses Projekt ja von Anfang an auf mehrere Jahre ausgelegt war und so um die 3 Jahre als Ziel ausgegeben wurde. Und genau dann haben sie es ja auch geschafft. Also da wurde gar kontinuierlich etwas aufgebaut und geschafft. Und ich glaube, dass sich das einfach wunderbar ergänzt hat in den letzten Jahren und das zu diesem Erfolg geführt hat, unabhängig mal von diesem großen Namen.
Wir gehen ein wenig weiter runter in der Tabelle. Krisenclubs, das hast du mir auch gesagt. Wir müssen über die Krisenclubs sprechen, über den TuS in Lübbecke. Der ist aber jetzt schon jetzt einiger Zeit ein Krisenclub, ne?
Ja, das muss man wirklich sagen. Aber es gibt weitere Tiefschläge. Nicht nur letzte Saison war sehr, sehr schwierig. Haben ja wirklich auf den allerletzten Drücker noch den Klassenerhalt geschafft. Hat diese Saison eigentlich gut reingestartet. Schnell 2 Siege eingefahren und seitdem geht gar nichts mehr. Jetzt 9 sieglose Spiele am Stück. Kann man eigentlich, ich habe im Vorfeld drüber nachgedacht, mit Leipzig vergleichen. So große Hoffnungen oder auch bei den eigenen Ansprüchen zumindest mal auf eine sorgenfreie Saison und plötzlich rutscht du da runter und bekommst keinen Fuß mehr auf den Boden. Ist auch mit den Eulen Ludwigshafen zu vergleichen, wobei ich bei den Eulen immer noch dachte, so die haben ja wirklich den Last-Second-Klassenerhalt gefeiert im letzten Spiel gegen Hüttenberg mit einem der letzten Angriffe in der letzten Minute. Also enger geht's ja gar nicht mehr, dass du das vielleicht nochmal als Euphorie nutzen kannst. Aber auch das haben sie nicht geschafft. Also beim TuS ist es auch so, die eigenen Fehler bringen Lübbecke um die eigene Leistung. Also sie werden jetzt nicht nur Woche für Woche dahergespielt. Also ich sehe auch zahlreiche Momente, wo du auch als Trainer im Grunde nichts machen kannst. So viele technische Fehler, so viele Freie, wie sie liegen lassen. Das ist schon Wahnsinn. Und trotzdem wird beim TuS auch die Trainerfrage gestellt nach so einer Serie. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, war auch jetzt zu lesen im Mindener Tageblatt beispielsweise. Die Frage ist natürlich aber auch, kann sich der TuS einen Trainerwechsel eigentlich leisten? Pschibetski ist jetzt 13 Monate da. Und die Frage ist natürlich, wird es mit einem neuen besser? Ja, das sind schon so Fragen. Die Eulen Ludwigshafen haben gezeigt, sofort nicht. Die Eulen haben ja schon sehr, sehr früh den Trainer gewechselt. Da ist jetzt Michael Haas, der Ex-Lübecke-Trainer, da. Also nach 4 Spielen musste Johannes Wohlrab schon gehen, auch mit Blick auf die schwierige letzte Saison. Da hat mich eher gewundert, dass man dann den Schritt in die neue Saison noch gemeinsam geht. Wenn man ihn geht mit neuem Spieler, da hat man dann beispielsweise auch Vincent Bülow geholt von Dessau, einen der besten Spielmacher der Liga, dass man dann nach 4 Spielen die Nerven in Anführungsstrichen verliert und dann schon die Reißleine zieht, das hat mich überrascht. Also entweder im Sommer sofort oder später, sagt sich von hier immer aus der Entfernung so leicht, aber trotzdem, wenn ich nur drauf schaue, hat mich überrascht. Beim TuS bin ich sehr gespannt, was passiert. Auf jeden Fall sind das 2 der ganz großen Sorgenkinder dieser Liga.
Wir könnten natürlich jetzt auch noch TuS Essen nennen, die noch einen Zähler weniger auf dem Konto haben. Essen war in der vergangenen Saison eine Mannschaft, die zu Hause alle geschlagen hat und auswärts haben sie alles verloren. Das ist am Ende dann nochmal gerade so gut gegangen. Wir erinnern uns an das unsägliche Zusatzspiel, was es gab zwischen dem Tusen und Dessau, das dann nochmal nachgeholt wurde bei absoluter Hitze da in Essen in der Sporthalle am Hallo. Das war nur schwer auszuhalten, aber gut. Insgesamt war das schwer auszuhalten, diese Posse rund um diese Geschichte. Aber beim TuS, das ist ja ein Verein, der im Vergleich zu anderen Zweitligisten finanzielle Mittel zur Verfügung hat, die ein bisschen besser sind. Das ist das Erste, glaube ich, als bei anderen Clubs. Und das Zweite, darauf können sie sich immer verlassen. Aber ich weiß nicht, was ich insgesamt von diesem Konstrukt halten soll. Das ist ja, so hart das klingt, eigentlich nur eine Art Spielzeug, will ich gar nicht sagen. Aber wenn der Kollege Gauselmann irgendwann mal sagt, ich gebe da kein Geld mehr, dann ist der TuS in Lübeck in der zweiten Liga wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell Geschichte. Und sie müssen ja selbst mit den finanziellen Mitteln, die sie zur Verfügung haben, anscheinend jetzt mittlerweile immer nur noch um den Klassenerhalt kämpfen.
Aber in dem Moment, wo das Spiel beginnt, also was die Spieler dann davon halten oder mitbekommen, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und diese einfachen Fehler, die sie da selber machen beispielsweise, haben ja damit dann nichts zu tun. Also manchmal fragst du dich, was da eigentlich gerade auf dem Feld sozusagen passiert. Auch dann haben sie wieder gute Phasen mit dabei. Also dass da auch individuelle Klasse vorhanden ist auf dem Papier, steht ja außer Frage. Nur ich sehe sie zu selten.
Ich sehe sie quasi nie, weil ich nicht die Zeit habe, so viel zweite Liga zu schauen. Das ist ein bisschen mein Problem, weil wir so viel Handball bei deinem Angebot haben. Aber über die Eulen müssen wir auch nochmal ein bisschen im Detail sprechen. Da gab es zuletzt eine Meldung, die wirklich hart war. Die ist von Ende Oktober. Rudolf Hessler und Winfried Kaiser haben nämlich seit 2 Wochen, also mittlerweile dann ein bisschen länger, Hausverbot in 3 Spielstätten. Du hast da eben auch was kurz vorgelesen in unserem Vorgespräch. Vielleicht kannst du das nochmal vorlesen, damit die Leute, die das bislang nicht mitbekommen haben, so grob wissen, worum es da geht.
Du hast mich ja darauf hingewiesen, dass es in der Rheinpfalz zu lesen ist. Streit um Hausverbot für 2 Gesellschafter, schreibt dort die Rheinpfalz, dass dort den Gesellschaftern Rudolf Hessler und Winfried Kaiser Hausverbot erteilt wurde. Beide Personen, so heißt es dort, haben ein Hausverbot erhalten, nachdem es im Zusammenhang mit einem Vorfall unter anderem zu tätlichen Angriffen gekommen ist. Das hat dann Geschäftsführer Domenico Marinese in diesem Artikel so mitgeteilt. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Aber das ist schon eine harte Nummer. Also was ist denn da los bei den Eulen Ludwigshafen, die ja über viele Jahre es geschafft haben, sich in der ersten Liga zu halten mit damals dem Trainer Ben Matschke. Wir erinnern uns auch noch an Henrik Wagner, der dort durchgestartet ist, zum Nationalspieler geworden ist. Dann ist er ja irgendwann auch Matschke gefolgt zur HSG Wetzlar. Mittlerweile ist Wagner in Lemgo und Matschke ist in Göppingen. Aber trotzdem, die waren ja zumindest mal fester Bestandteil der Spitzengruppe in der zweiten Liga und regelmäßig in der ersten Liga mit dabei. Und ich fand die eigentlich immer sehr sympathisch. Ich war auch gerne in der Halle, wenn auch nicht oft, aber ich fand es da eigentlich immer ganz nett. Ich weiß nicht, ob du jemals da gewesen bist, aber das hört sich ja ein bisschen jetzt nach Skandalverein an. Also das ist schon komisch.
Zu dem Artikel, also bis du mich drauf gebracht hast, kann ich nicht sagen. Was klar ist, dass ja im letzten Jahr schon sehr, sehr viel im Hintergrund rumort ist, was ja auch dann in dem Ende der Zusammenarbeit mit Geschäftsführerin Lisa Hessler mündete beispielsweise. Gab ja auch sehr, sehr viel internen Diskussionen rund um die Personalie, Johannes Wohlrab, Vertrag verlängert, ja, nein, auch da polarisierte das ganze Thema. Auch da kam es ja das erste Mal tatsächlich in die Medien und führt dann natürlich auch zu einer gewissen Unruhe, keine Frage. Plus der sportliche Erfolg blieb einfach aus.
Das ist am Ende immer das größte Problem. Also ich würde mal behaupten, ja, wenn die jetzt auf Platz, keine Ahnung, 4 bis 8 Stunden, dann wäre da Ruhe im Karton. Dann gäbe es diese Diskussionen gar nicht. Ist das das größte Problem dieser zweiten Liga für Vereine, die eigentlich nur im Mittelfeld unterwegs sein wollen und denen das ausreicht? Also, dass man da mehr oder weniger ja gar nichts kontrollieren kann, weil wenn du dann ein bisschen nach oben gehst mit deinen Leistungen, dann ist es okay, aber sobald mal irgendwas nicht stimmt, musst du dir Gedanken machen, ob du überhaupt in der Liga bleibst. Ist das das größte Problem für Verantwortliche, für einen Geschäftsführer, für einen Trainer, dass der Druck eventuell sogar höher ist als in der ersten Liga?
Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr ehrliche Liga, weil du dir wirklich gar nichts erlauben kannst. Also dieses Klischee wird ja hier in dieser zweiten Liga definitiv bewiesen. Aber wenn du sauber und ordentlich arbeitest, hast du immer die Chance, auch dich oben festzusetzen beispielsweise. Die HSG Nordhorn-Lingen hat es letzte Saison bewiesen, sind auch sehr schlecht in die Saison reingestartet, aufgrund eines großen Umbruches unter dem neuen Trainer Marc Bult, haben sich dann aber rausgearbeitet und sind nachher auch in Richtung gesichertes Mittelfeld beispielsweise gekommen. Ich denke an den TV Hüttenberg, der eine klasse Arbeit geleistet hat. Wo kommt der TV Hüttenberg her? Die waren im Herbst 2023 finanziell am Boden und haben sich da auch rausgearbeitet und sind letzte Saison fast aufgestiegen. Auch solche Märchen, in Anführungsstrichen, sind dann möglich. Der TV Groß-Wallstadt, der trotz großen Drucks auch mittendrin im Abstiegskampf letzte Saison im Hintergrund sehr viel auch am Verein, an der Infrastruktur arbeitet und auch sich sehr gut entwickelt, unabhängig mal vom Sportlichen. Ich glaube schon, dass das Sportliche natürlich immer einen Einfluss hat, aber nicht haben muss, sozusagen.
Da wir uns ja jetzt einige Monate nicht sprechen werden, also zumindest in diesem Format, möchte ich von dir logischerweise eine Prognose. Ich weiß, dass du dich ungern so ganz konkret festlegst, aber wir machen das jetzt mal. Wir haben das in der Vergangenheit ja auch schon gemacht.
Ich weiß, ich habe natürlich mich auch darauf vorbereitet auf diese Frage. Ich wusste, dass sie kommt und muss dir aber auch sagen, weil man es in dieser Liga wirklich nicht kann. So, also letzte Saison, das lasse ich mich kurz überlegen. Minden und der Bergische HC sind hochgegangen. Ich hatte mich festgelegt auf den Bergischen HC und auf Balingen. Am Ende ist es der BRC geworden. Ich versuche mal auch diese Saison einen Treffer zu bekommen. Ich kann mich ja nur auf den Sommer nochmal fokussieren. Ich habe in diesem Sommer gesagt Balingen und Dresden. Und dazu stehe ich auch weiterhin.
Ja, ich meine, da liegt es ja jetzt extrem auf Kurs. Also das kann ja ganz, ganz schnell kippen da, dass Hagen vielleicht da mal ein Spiel verliert. Wir haben eine schlechtere Tordifferenz dann zum Beispiel. Also hätten sie dann als Bietigheim aktuell, was das angeht, gleich auf. Und deswegen, das wäre ja auch mal was Neues. Elbflorenz, also die waren auch noch nicht in der ersten Liga unterwegs. Nichts gegen Bading und Bietigheim, also liebe Leute da unten in Baden-Württemberg, versteht mich nicht falsch. Ne? Aber ich finde mal was Neues auch gar nicht schlecht. Und wer weiß, Dessau in den letzten Jahren auch oft oben mit dabei gewesen, einmal den Aufstieg ganz, ganz knapp verpasst. Das könnte ja auch mal sein, dass die hochgehen und dann hätten wir auch eine neue Mannschaft in der ersten Liga. Unten muss man sagen,
beeindruckt mich übrigens sehr, wenn ich das schnell noch sagen darf. Da ist nach Uwe Jung, Andreas, die Ära des dienstältesten Zweitliga-Coaches zu Ende gegangen. Vanja Radic hat übernommen, sein Co-Trainer und der sportliche Leiter, mit Vincent Bülow, der Spielmacher, zu den Eulen Ludwigshafen gegangen und trotzdem so stabil reinzukommen, mit 15 Punkten schon auf Rang 5 stehend, das ist wirklich bemerkenswert. Und möchte noch einen Satz zur HSG Nordhorn-Lingen sagen, weil ich die ein Stück weit weiter oben erwartet habe eigentlich. Auch so im Dunstkreis, das ist natürlich alles noch möglich, sind nur 5 Punkte Rückstand. Trotzdem die HSG Nordhorn-Lingen, eine der spannendsten Mannschaften, wie ich finde, sportlich in dieser Liga, weil Marc Bult da mit dem Verein einen sehr, sehr krassen Umbruch hingelegt hat. Also er ist jetzt in der zweiten Saison da und es sind nur noch 2 Spieler in diesem Kader, die vor ihm da waren. Und er hat jetzt sozusagen die Mannschaft so zusammen, wie er sie gerne hat und wird das auch weiterentwickeln. Vielleicht fast schon vergleichbar mit dem, was wir vorhin bei Ica Romero und Bietigheim hatten. Jetzt ist das zweite Jahr von Marc Bult, kann mir schon vorstellen, vielleicht noch nicht diese Saison, aber spätestens nächstes Jahr, dass da auch ordentlich sportlich angegriffen wird.
Ja, ich kann mich erinnern, Ica Romero, als er damals nach Bietigheim gekommen ist, hat er gesagt, in 3 Jahren möchte ich aufsteigen und das hat er ja dann auch geschafft. Nordhorn jetzt übrigens mit 3 Siegen in Folge. Das spricht ja auch dafür, dass die Mannschaft sich so langsam findet und ich war schon wieder unten bei der HC Oppenweiler Backnang gelandet, gedanklich. Die haben 2 Punkte geholt, 2 Unentschieden bislang, also das wird für die ganz, ganz eng. Es gab jetzt, glaube ich, auch eine sehr, sehr knappe und unglückliche Niederlage. In Krefeld war das in der Vergangenheit so, sobald sie aufgestiegen sind, sind sie wieder abgestiegen, aber aktuell zumindest mal Punkte punktgleich mit dem 16. TuS Essen. Also das ist alles ganz, ganz eng und wir werden natürlich dann wahrscheinlich im Frühjahr nochmal miteinander auch über die zweite Liga sprechen, das ist doch gar keine Frage. Wie war das eigentlich für dich in der Vergangenheit? Wir kommen jetzt wieder zum persönlichen Ausklang. Ja? Wir sind persönlich eingestiegen mit dem, was ich gerne abends esse und jetzt gehen wir persönlich wieder raus. Du hast doch in der Vergangenheit eigentlich im Januar immer ganz gut die Möglichkeit gehabt, auch mal wegzufliegen, oder? Das wird ja jetzt in diesem Januar nicht der Fall sein, nehme ich mal an.
Einmal, letzten Januar, habe ich das Ganze nutzen können. Ja.
Warst du nicht da bei den Australian Open?
Ja, das habe ich mir angeschaut. Ein Jahr nochmal frei gehabt. Dann haben wir uns da mal schön die Australian Open Night Session angeschaut. Das war wirklich herrlich in diesem Stadion. Schön mit dem Sonnenuntergang. Das war eines meiner absoluten Sporthighlights. Also das war ganz, ganz großartig. Du spielst natürlich darauf an, dass wir jetzt im Januar bei Dein die Europameisterschaft übertragen. Das wird natürlich wunderbar, großartig. Das ist eine fantastische Nachricht. Und wenn es nach mir geht, verreise ich im Januar nie wieder.
Gut, das sieht natürlich für die nächsten Jahre ganz gut aus, denn die WM-Rechte hat sich Dein für die Jahre danach ja schon gesichert. 2027 wissen wir Weltmeisterschaft im eigenen Land und jetzt im Januar findet die Europameisterschaft statt in Dänemark, mal wieder in Herning, wo sollte es auch anders sein, in Norwegen und in Schweden, das Finalwochenende, dann wieder in Dänemark, in Herning und ich habe mich jetzt auch mal dazu entschieden, also es wird natürlich dann auch eine tägliche Ausgabe von Kreisab geben, aber erstmal nicht vor Ort zu sein und ich habe noch ein bisschen was anderes zu tun, ich glaube, das könnt ihr auch alle nachvollziehen. Ich war auch in den vergangenen Jahren recht oft und auch recht lange in Herning und auch wenn es da sehr schön sein kann, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin mal froh, wenn ich nicht in Herning bin. Ja? Warst du denn schon mal in Herning? Also du hast es ja nicht so weit von Hamburg.
Ich war mal in Herning, ja. Ich war 2023 dort, seinerzeit haben wir bei Sprunghof TV auf Twitch das Spiel Dänemark gegen Schweden übertragen, in dieser Halle. Und war begeistert von der Halle selbst und das, was ja bekannt ist, wie die Dänen auch Handball lieben, wie die dänische Handballkultur einfach auch ist. Das ist ja natürlich das Aushängeschild, die Nationalmannschaft dort, wenn ich was zu kritisieren habe, dass es dort sehr, sehr viele Popcornwagen gibt, aber alle nur salzig. Ich brauche süßes Popcorn, aber ich enttäuscht.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das Media Catering ist nämlich so gut, ja, also da kann man sich auf jeden Fall satt essen. Da sind wir wieder beim Thema, mit dem wir eingestiegen sind. Ich frage jetzt einfach mal, auch wenn es noch weit hin ist, ja, also es geht natürlich dann jetzt relativ schnell, ratzfatz, ein Turnier steht an im eigenen Land und in der Männerbundesliga geht es auch Schlag auf Schlag, dann haben wir noch den DHB-Pokal kurz vor Weihnachten. Was gibt es bei dir Weihnachten immer zum Essen?
Boah, du willst aber heute auch alles wissen. Ich muss ja in diesem investigativen Gespräch kurz nachdenken. Wir haben nichts, keine Tradition in dem Sinne, sondern mal Braten, mal Karpfen, mal. Lass mich überlegen. Alles möglich. Ich weiß es gar nicht, was es dieses Jahr gibt. Soweit habe ich mich noch gar nicht vorbereitet, ehrlicherweise. Ich denke uns nächste Wochenende von Spiel zu Spiel.
Ja, genau. Von Abendessen zu Mittagessen, so ungefähr. Ja. Ja. Sehr schön, sehr schön. Dann freue ich mich, dass du...
Wie ist es bei dir?
Oh, bei mir ist es so, dass es bei meinen Eltern immer das Gleiche gibt seit bestimmt 25 Jahren. Und zwar gibt es Pute mit einer Soße, in die man sich förmlich hineinsetzen kann und da auch gar nicht mehr raus möchte. In der Regel dann dazu Kroketten und Feldsalat mit so ein bisschen Speck drin. Und das ist wirklich ganz hervorragend. Und ich bin auch immer wieder sauer, wenn zur Debatte steht, dass das mal verändert werden soll. Ja, es gab einmal, gab es was anderes und da ist mir fast die komplette Laune vergangen, da muss ich auch ehrlich sein, weil, weißt du, du freust dich danach drauf, das ist das Schöne an so einer Tradition und deswegen mag ich das auch sehr und ja, also ich freue mich jetzt schon, am 17. November freue ich mich wieder auf den 24. Dezember, auf die Pute mit dieser braunen Soße. Ah, dann die Kroketten da reintunken, es könnte nicht besser sein. Vom herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hast jetzt die Gelegenheit, zum Kühlschrank zu gehen. Und das war's für die heutige Ausgabe von Kreisab. Vergesst aber nicht, uns zu folgen auf den sozialen Kanälen bei Facebook, X, YouTube und vor allem auch bei Instagram. Und falls ihr dieses Format unterstützen möchtet, könnt ihr das auch sehr, sehr gerne tun, indem ihr erstens anderen davon erzählt, zweitens uns folgt und drittens vielleicht mal vorbeischaut auf patreon.com/kreisab oder auch in die Shownotes blickt. Dort gibt es einen Link zu PayPal und da könnt ihr auch finanziell einen Beitrag leisten. Danke für eure Zeit und denkt dran, in einer Woche, da sind wir schon wieder auf Sendung. Ich habe es eben gesagt, es gibt eine kleine Vorschau auf die Frauenweltmeisterschaft, aber ein anderes Thema sicherlich auch noch. Es lohnt sich dann wieder reinzuhören. Habt eine gute Zeit und bis dann. Tschüss.